Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Product as Service Mastermind. In diesem Podcast werde ich euch zeigen, wie ich 2015 aus meiner Ingenieurleistung ein Produkt gemacht habe und plötzlich wieder Zeit hatte für die wichtigen Dinge im Leben. Und das ohne auf mein sechsstelliges Einkommen zu verzichten. Ich werde euch zeigen, wie ich einen wertbasierten Preisschild drangehangen habe, Kunden mir 50% Vorkasse zahlen und ich nicht ein einziges Mal über Stundensätze mehr diskutieren musste. Und wie ich vor allem anschließend mein Ingenieurbüro automatisiert und skaliert habe, ohne Mitarbeiter einzustellen. Kurzes Housekeeping, ich werde euch wieder eine Menge Ideen geben. Bei Fragen einfach fragen. Es gibt dafür eine eigene LinkedIn-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bin zwischen Kohle und Stahl im Ruhrpott geboren worden. Und eine Sache habe ich sehr früh in meiner Jugend gelernt. So der Mike und die Stechuhr, wir passen nicht wirklich gut zusammen. Na, und Künstler war mir nicht gegeben. Da dachte ich, gut, dann wird es vielleicht Unternehmer sein. Und ich habe damals gedacht, okay, um ein Unternehmen zu gründen, muss ich halt was Gescheites lernen. Also habe ich ein Ingenieurstudium begonnen. Und während des Studiums hatten wir halt so klassisch, ne, habe mich ja schon interessiert für Selbstständigkeit, Gründerplanspiele. Ja, und das war halt immer spannend, das haben sie uns viel beigebracht, aber eine Sache fand ich immer komisch. Das Muster, was sie uns immer wieder erklärt haben, war, hol dir VC-Money, stell 15 Mitarbeiter, verbrenn das Geld, mach den Kuchen klar und verkauf den Klatsch. Ja, und ich habe immer wieder da gestanden und habe die dann gefragt, so, ja, das finde ich alles ganz interessant, was ihr mir da erzählt, aber ja, meins ist das nicht, also ich will vielleicht ein Ingenieurbüro oder so gründen. Ja. Und dann sagten die, ja, wenn du ein Ingenieurbüro gründen willst, ja, ne, dann musst du halt auf Tagessätzen oder auf Stundensätzen abrechnen. Und das war quasi wie Höhle des Löwen. Ja, und dann habe ich dann 2000 meinen Abschluss gemacht und habe gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt erstmal in die Industrie, ja, Erfahrung sammeln. Ja, bin dann in der Automobilentwicklung gelandet, ja, war dann erstmal am Anfang in der Softwareentwicklung fürs Kurvenlicht in der E-Klasse und war dann später immer mehr als Systemingenieur, Projektmanager, Troubleshooter dort unterwegs. Und ich hatte mir damals eins vorgenommen. Ja, 5 Jahre später mache ich mich selbstständig. Also, gesagt, getan, 2005 bin ich dann losgezogen. Ich habe gesagt, weißt du was, das mit dem Troubleshooting, ja, große internationale Projekte retten, das kann ich, damit mache ich mich selbstständig und habe dann angefangen, auch gleichzeitig ein Ingenieurbüro aufzubauen, am Ende mit 15 Mitarbeitern. Dann kam so die Auto- und Wirtschaftskrise 2008, da sind wir so mit einem blauen Auge durchgesegelt, ja, haben es irgendwie dann noch geschafft und gab danach aber zum 2009 einen fetten Gesellschafterkrach auf der Werteebene. Und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, einer meiner Mitgesellschafter stand dann vor mir und sagte, Mike, hör mal zu, du musst mal gerade mit deiner Frau reden, dass du deine Vaterrolle für 1,5 Jahre an sie abgibst, damit du noch mehr Zeit hast. Und ich wusste gerade seit 4 Wochen, dass wir einen zweiten Nachwuchs unterwegs haben. Ich dachte so, das ist nicht meine Vorstellung von Familie und Unternehmertum. Und habe dann entschieden, wieder auszusteigen. Und so stand ich dann 2010 super frustriert hier im Kölner Süden auf dem Rheindamm und dachte, oh Gott, ja, ich habe mir ein absolut goldenes Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aufgebaut. Ich war super, super frustriert. Ja, erst rennst du hinter den Angeboten her und dann rennst du hinter den Mitarbeitern her und dann rennst du hinter den Rechnungen her. Ja, und dann rennst du hinter dem Mitgesellschafter her, der nicht so performt, aber super dumme Sprüche und Nebelkerzen raushaut. Ja, und dann kam so die ganz große Frage, warum habe ich mich eigentlich 2005 selbstständig gemacht? Mein eigentlicher Wunsch, Freiheit. Mir einen richtig feinen Business aufbauen, wo ich selbstbestimmt arbeiten kann in meiner Profession, aber eben auch Zeit zu haben für die wichtigen Dinge im Leben, aber ohne eben auf mein sechsstelliges Einkommen verzichten zu müssen. Und so fragte ich mich damals da auf dem Rheinbrunnen, wie mache ich das denn jetzt? Ich bin so die Generation C64 und Akustikkoppler. Das heißt, ich habe mit 14 so eine Kiste bekommen und dann haben wir uns ins Internet, also damals gab es noch kein Internet, das war noch Prä-Internet, dann hat man sich in so Mailboxen eingewählt. Super spannende Geschichte. Ja, und habe auch 2008 dann mein allererstes Webinar gehalten und habe gedacht, so ja, das mit dem Internet, das muss ich doch nutzen. Ich muss doch irgendwie mein Ingenieurbüro ins Internet kriegen und meine Ingenieurdienstleistung so über das Internet ausliefern. Und ich war 2010 Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren in Köln. Das ist ein großer Jungunternehmerverband. Und da war ich dann der Vorsitzende. Und dann hat man da ja in der Stadt auch so ganz verschiedene Events. Und auf diesen Events trifft man ja dann auch das Who is Who der Stadt, sowohl aus der Wirtschaft wie aus der Politik. Ja, und dann stand ich da, kann ich mich noch super gut dran erinnern, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden einer sehr renommierten Kölner Versicherung. Und wir unterhielten uns so. Und ich dachte mir so, ja, hier mein Ingenieurbüro. Und ich will das alles ins Internet und virtualisieren und meine Ingenieurdienstleistung so über das Internet ausliefern und so weiter. Und dann guckt er mich ganz entgeistert an und sagt, Herr Pfingsten, Sie haben doch so ein schönes, feines, kleines Ingenieurbüro. Ach, und übrigens, das mit dem Internet, das geht vorbei. 2010. Naja, dachte ich mir, gut, guck doch mal, was machen denn die Amerikaner? Was ist denn so in den USA? Die sind uns doch immer so weit voraus mit allen möglichen Dingen. Und dann habe ich Kontakte in die USA aufgebaut und das allererste, was ich dann gelernt habe, ist Schlangenölverkäufer zu identifizieren, also wirklich Antennen auszubilden. Ja, weil das ist, musst du dir vorstellen, das ist um Faktor 10 schlimmer als hier. Ja, so dieses, oh, dreifacher Umsatz in nur 6 Wochen und mehr, erstmals 100.000 im Monat erzielt und vorher nur 12.000 im Monat und, oh ja, vom Konzernjob zu 30.000 im Monat und das in unter 12 Monaten und hier mein Framework, um auf 1 Million zu skalieren und, weißt du, meine Webinarplätze sind auf 1.000 Anmeldungen limitiert und da musst du dir einen Platz sichern und 15.000 Leute bekommen diese E-Mail-Liste und so. Das habe ich mir angehört und dachte so, Ja, also das habe ich dann relativ schnell rausgecheckt, wie ich da Schlangenölverkäufer identifiziere. Na, es ist wirklich krass, was da drüben abgeht. Und habe dann aber auch seriöse Online-Unternehmer gefunden. Und die haben auch gerne ihr Wissen mit mir geteilt. So, und dann habe ich mich mit denen unterhalten und habe gesagt, ja, hier so, ich sitze hier in Deutschland, ne, und habe hier so ein kleines Ingenieurbüro mit so einer Ingenieurdienstleistung im B2B. Und ich will halt so über das Internet meine Ingenieurdienstleistung. Sag, wie macht ihr das? Was muss ich da tun? Und dann gucken die mich auch ganz entgeistert an und sagten, wir haben auch keine Ahnung von. Ja, und dann ist mir mal bewusst geworden. Ja, die Amerikaner sind extrem gut im B2C, Consumer, ja. 70% der Wirtschaft in den USA basiert auf Consumer, ja. Das heißt, was die super gut konnten damals 2010, ist so E-Book von der Webseite verkaufen oder Dropshipping mit Amazon oder Yoga-Online-Kurse. Ja, das waren so die ganz großen Hype-Themen. Und ich stand da jetzt so und dachte so, ja, ich habe hier so mein Ingenieurbüro und ich will ins Internet. Und merkte dann auch relativ schnell, ich habe jetzt 2 große Themen. Ne? Ich muss erstens mal alleine auf der Reise gehen und durch dieses unbekannte Land spazieren. Ja. Und das zweite große Thema auch, ich muss es irgendwie hinkriegen. Die haben mir schon cooles Zeug da drüben erzählt und was sie so machen. Aber das muss ich erst mal adaptieren auf Europa, Deutschland, unsere europäische Kultur. Ja. Und aber auch vom B2C in B2B, also die Art und Weise, wie ich die Dinge dann hier nutze, weil das, was sie da drüben machen, geht eben halt vor allem ganz groß an, ganz viel an in Kunden. Ne? Ja, und so bin ich dann halt selber auf die Reise gegangen und bin dann 2012 in die Wundertüte Podcasten gestolpert. Hab dann damals im Februar 2012 meinen allerersten Podcast gestartet. Ja, ein Zukunftsarchitekten-Podcast ist ein Ingenieur-Podcast, also ne, Ingenieur, fachliche Themen, Projektmanagement und so weiter, habe ich dann angefangen zu senden und dann habe ich gesendet und so nach 6 Monaten plötzlich meldete sich jemand so, ja, hey, das, was du da im Podcast erzählt, ist ganz cool, können wir uns mal irgendwie austauschen dazu. Und dann merkte ich so, ah, okay, das funktioniert. Ja, und dann war ich in der Lage, plötzlich mehr und mehr auch meinen Business zu virtualisieren. Ja, es gibt noch ein wunderschönes Foto von meinem damaligen Büro in Köln. Ja, das war so ein altes Gutshof, so aus dem Mittelalter, so 15. Jahrhundert. Das war richtig cool. Ja, ich konnte mit dem Fahrrad hier über die Rheinwiesen dahin fahren. Schiefe Wände, schiefe Decken, schiefe Türen, schiefe Fenster. Und ich saß dann anschließend in diesem Büro ganz alleine. Meine Mitarbeiter hatte ich mittlerweile an andere Ingenieurbüros vermittelt. Und ich hatte nur noch einen Laptop und denke so, naja, mit ein bisschen weinendem Auge habe ich dann das schöne Büro halt gekündigt und brauchte halt auch nichts mehr. Und habe auch dann zu dieser Zeit 2014 meinen zweiten Podcast gestartet, wo ich angefangen habe, meine unternehmerische Reise zu dokumentieren. Ja? Der hat ein paar Mal den Namen gewechselt, damals hieß er Lifestyle Entrepreneur, ja, und dann über verschiedenste Stationen, dann freiberuflich selbstständig. Ihr findet mich im Netz, ja, das Netz kennt mich. In diesem Podcast damals habe ich halt auch berichtet, ich habe ein sehr, sehr spannendes Buch gelesen. Automatic Customer von John Verrillo. Ja, und da geht es um so, was gibt es so für Subscription-Modelle, also Abo-Modelle und vor allem, welche davon funktionieren. Auch im B2B fand das super spannend. Ich dachte, das muss ich irgendwie, vielleicht kriege ich das in mein Ingenieurbüro und meine Dienstleistung eingebaut. Ja, und da ist das allererste Mal mir da passiert, dass mir ein Begriff über den Weg gelaufen ist, weil die sprachen in dem Buch auch damals so, ja, was ist so, ne, wir haben hier so, die SaaS-Szene ging so los, ja, und dann auch so hier mit Dropbox damals noch ganz frisch in den Kinderschuhen und all diese ganzen SaaS-Tools, ja, und dann saßen da eben halt die anderen freiberuflichen Berater, Expertinnen, Experten, die sagten, ja, aber ich bin ja keine Software, wie mache ich denn das jetzt irgendwie mit meiner Dienstleistung, ja, und dann haben die dort damals einfach einen Begriff quasi dafür gefunden für sich, ja, und da kam so ein bisschen so Service as a Product, ja. Und daraus wird dann Productized Service, ne? Also die Produkt, die Dienstleistungsprodukt, produktisierte Dienstleistung. Man kann das in Deutsch nicht so richtig gut übersetzen. Ne? Aber dachte ich, aha, interessant. Ich habe darüber dann erzählt und wie ich dann noch weiter mal rumexperimentiert habe bei mir im Podcast, in meinem unternehmerischen Podcast. Und im Januar 2015 meldete sich dann ein Hörer von mir, Burkhard Benzmann, und er sagte, weißt du was, das, was du da im Podcast erzählst, finde ich super spannend. Ja, ich möchte aus meiner Dienstleistung ein Produkt machen und da brauche ich einen Mentor, der vielleicht schon ein bisschen auf dieser Reise von weg ist und Erfahrung hat. Ja, und ich investiere auch gerne Geld dafür. Und dann haben wir miteinander gesprochen und haben gesagt, weißt du was, dann machen wir so 2 Workshop-Tage und dann anschließend so 3 Monate virtuelles Mentoring. Gesagt, getan. Haben wir gesagt, weißt du was, wie gehen wir damit vor? Erster Workshop-Tag, reduzieren, fokussieren. Das heißt, beim Reduzieren so zu schauen, wo sind die Rohdiamanten in seinem bunten Leistungsangebot, in diesem Blumenstrauß seiner Dienstleistungsangebote. Ja, und so schauen, so welche von diesen Rohdiamanten eignen sich vielleicht als Kandidaten. Ja, und dann im nächsten Schritt fokussieren, haben wir das Ganze nochmal richtig feingeschliffen. Ne? Also, wer ist die eine Person, was ist ein Problem, Trigger und so weiter. Ja, dass wir sehen, damit haben wir eine vernünftige Basis, damit haben wir was ganz Klares in der Hand. Ja, das ist das, wo wir hinter, das ist die Dienstleistung, wo wir ein Produkt draus machen. So, dann haben wir vereinbart zwischen den beiden Workshop-Tagen, machen wir so 3 Wochen Abstand. Und dann ist er nach Hause, hat er noch ein paar Hausaufgaben und 3 Wochen später war dann der 2. Workshop-Tag. Am 2. Workshop-Tag war er dann geplant, systematisieren und skalieren. Ne? Also aus dem Systematisieren eben zu sagen, okay, wie ist aus seiner Sicht denn meisterliches Handwerk? Ne? Wie sieht aus seiner Sicht das Sternekochrezept aus? Wie will er vorgehen, ne, wenn er mit dem Kunden halt diese Dienstleistung oder für den Kunden diese Dienstleistung erbringt? Und beim Skalieren haben wir gesagt, okay, wir machen da ein wertbasiertes Preisschild dran, Spielregeln, ja, Angebotsstruktur und so weiter und so weiter. Das anschließend nach den beiden Workshop-Tagen mit einem fertigen, vollständigen Ergebnis rausgeht, mit dem man direkt auf die Kunden loslaufen kann. Das war so der Plan. Gesagt, getan. Er ist dann nach dem ersten Workshop-Tag gemacht. Er ist nach Hause. 3 Wochen später war dann geplant der 2. Workshop-Tag. Ich kann mich noch super gut dran erinnern. Das war im März 2015. Im März 2015, super Frühling, Sonne schien, ich hatte den Workshop-Raum vorbereitet für den 2. Workshop-Tag und dann klingelte mein Handy und der Burkhard war dran und sagte zu mir, es tut mir total leid, der ICE zwischen Osnabrück und Köln ist liegen geblieben, ne? Die Bahn sagt mir nach Köln, das schaffen sie heute nicht mehr, nach Osnabrück zurück, ja, vielleicht noch, aber so. Also, er hat sich tierisch entschuldigt, sagte, ich übernehme auch alle Kosten und so weiter, haben das hinterher auch nachgeholt, aber ich stand dann da in diesem fertigen Workshop-Raum und dachte, was machst du denn jetzt mit dem Tag, ne? 3 kleine Kinder, ne, Zeit für die Kitas. Ah, weißt du was? Ach, warum denn nicht mal eigentlich für den eigenen Business, ne, für mein Ingenieurbüro das Ganze nutzen? Ja? So, reduzieren, fokussieren war relativ schnell erledigt. Da hatte ich dann eine Ingenieurdienstleistung bei mir halt gefunden, habe dann gesagt, okay, dann systematisieren wir die, machen wir da halt aus meiner Sicht meisterliches Handwerk, das Sternekochrezept und skalieren, also wertbasierten Preis dran und so weiter. Und dann stand ich am Abend vor einem Bild, wo ich dann dachte, okay, genau so machen wir das. Ne? Ich hatte aus meiner Ingenieurdienstleistung was rausgesucht, das nennt sich Lastenhefte schreiben. Ja, also es ist sowas Ähnliches, ne, wenn Architekten bei euch einen Bauantrag erstellen, das machen wir Ingenieure für ein großes System, ein Flugzeug, ein Auto, eine Kaffeemaschine, dafür schreiben Lastenhefte. Das ist ein sehr vergleichbares Dokument. Ein technisches Dokument, aber das brauchen die Leute und da haben sie mich auch immer die Kunden gefragt, ob ich ihnen das erstellen kann. So, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich weiß genau, wie das geht. Ja, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. In diesen 5 Schritten gehen wir da durch. Innerhalb von 2 Wochen haben die dann ein vollständiges und freigegebenes Dokument auf dem Tisch. Hab das alles zusammengeräumt, habe gesagt, okay, der allernächste Kunde, der jetzt als nächstes das anfragt, der kriegt genau das Ding. Ja. Dass ich mir da ein Rennpferd in den Stall gestellt habe, ja, das war mir nicht klar. Dass das ein Product-as-Service war, keine Ahnung. Mir ist das erst so langsam bewusst geworden, eigentlich sogar lustigerweise 2 Jahre später. Ja. Da kam nämlich mein Steuerberater auf mich zu und sagte so, Herr Pfingsten, was auch immer Sie da mit dem Internet tun, Sie müssen jetzt 40.000 Euro Steuern nachzahlen. Ich so, ist überhaupt gar kein Thema. Habe ich mir an die Seite gelegt, weiß ich. Und dachte so, meinte 2015, das war doch das Jahr, wo ich mit dem Laptop eigentlich im Garten gesessen habe die ganze Zeit, hatte Zeit für die Kiddies. Und das hat mein Leben total verändert. Einfach mal, damit ihr ein Gefühl bekommt, echte Zahlen. Ja? Als ich 2005 mich selbstständig gemacht habe, da war es so, dass ich mir so ungefähr 4.300 Euro netto nach Steuern auszahlen konnte und ich habe so circa 150, 160 Stunden dafür gearbeitet. Ja? Das heißt, wenn ich das ins Verhältnis setze, dann sind wir so, Pi mal Daumen, 25,15 Euro interner Stundensatz. Das ist okay, damit kann man schon mal gründen und losstarten. 5 Jahre später, als ich dann also durch die Auto- und Wirtschaftskrise durch sind und dann den Gesellschafterkrach und ich dann auf dem Rheindamm stand, war ich in der Situation, ich konnte mir so 4.000 Euro netto nach Steuern auszahlen. Ich habe aber für das Ganze 260 Stunden im Monat gearbeitet. Ja, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, dann sind wir so bei 15,38 Euro die Stunde interner Stundensatz. Das war jetzt nicht so der geilste Move. Ja, und plötzlich, 5 Jahre später, nachdem ich daraus ein Produkt gemacht habe, war ich in der Situation, dass ich mir 8.000 Euro netto nach Steuern auszahlen konnte und habe so Pi mal Daumen 2,5 Tage die Woche dafür gearbeitet. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, dann sind wir halt bei 80 Euro die Stunde interner Stundensatz. Und das ist so der große Unterschied zwischen einer individuellen Dienstleistung und einem Productized Service. Ja, und das ist, manchmal hört ihr mich auch in einem anderen Podcast oder so darüber sprechen, dieses weniger arbeiten und mehr verdienen. Und vor allem hatte ich halt Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Und ich weiß noch, es gibt ein Foto davon, da war ich im Sommer 2015 in der Woche mittwochs vormittags in Dortmund im Rittermuseum mit meinem Zweiten. Ja, und der war noch im Kindergarten zu der Zeit. Ich hatte mich verabredet mit meiner Schwester, die war da auch mit ihren beiden Kiddies und dann liefen wir da so rum. Ja, und so nach einer Stunde, als ich da so vormittags durch dieses Rittermuseum in Dortmund gelatscht bin, dachte ich, irgendwas ist hier falsch. Also irgendwas ist hier ganz falsch. Und dann fiel mir plötzlich auf, ich bin der einzige Vater in dem ganzen Museum. Und da habe ich erstmal so richtig gespürt, was für eine Power hinter diesem Geschäftsmodell steckt. Ja, und dann bin ich halt weiter, ne, habe mein Ingenieurbüro dann auf Autopilot gestellt, das heißt, ich habe eine ganze Menge automatisiert und habe dann auch ein Buch darüber geschrieben. Ja, das ist dann hinterher auch ein Bestseller geworden. Und zum Mitte 2021 habe ich dann das ganze Ingenieurbüro mit allem drum und dran verkauft. Und das bringt mich jetzt natürlich zu dem Thema, wie mache ich denn aus einer Dienstleistung ein Produkt? Wie funktioniert denn das? Was habe ich denn eigentlich gemacht an diesem Märztag 2015? Ich spreche ja immer so liebevoll von diesem Sternekochrezept. Ja, das heißt, das Sternekochrezept ist für mich halt ein ganz klares Vorgehen von dem Moment, wo der Kunde anfragt. Wir vereinbaren, okay, wir machen das miteinander und dann die eigentliche Leistungserbringung und dann das, was anschließend auch noch passieren muss, nachdem ich das Ergebnis geliefert habe. Das heißt, so ein Sternekochrezept hat so drei wesentliche Teile. Der erste Teil ist halt Sales. Ne? Also da habe ich einen ganz klaren Ablauf, wie aus meiner Sicht ich mit dem Kunden da durchlaufe, um vor allem sicherzustellen, dass ich nicht mir die falschen Kunden einfange, weil ich nämlich keinen Bock drauf habe, ist, wenn ich hinten meine Dienstleistung standardisiert habe, ja, dass ich hinter einen Kunden mir eintrete, der das Ganze wieder strubbelig macht. Dann natürlich die eigentliche Leistungserbringung. Ne? Also dieses beim Lastenheft bei mir damals erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Innerhalb von diesen 2 Wochen bin ich mit denen da durch. Und dann gibt es natürlich noch das Follow-up, das heißt, was passiert eigentlich, nachdem ich geliefert habe. Ja, Rechnung stellen sollten wir auf jeden Fall. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir unternehmerisch ein Problem. Ja, oder finanziell ein Unternehmenproblem, so rum. Ja, aber da kann man noch ganz viele spannende andere Sachen machen, wenn man dann die eigentliche Leistung abgeschlossen hat. Was sind die Vorteile für den Kunden? Zum einen, der Kunde kauft ein Ergebnis. Zum zweiten, wir stiften einen extrem hohen Nutzen bei unserer Lösung. Und aus dieser Kombination ergibt sich ein wertbasierter Festpreis. Das heißt, wir können ein Preisschild dranhängen wie bei einem Produkt. Es gibt eine ganz klare, transparente Vorgehensweise und vor allem, wir können eine extrem hohe Qualität garantieren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal mit einem Kunden darüber gesprochen habe, mit dem Lastenheft in 2 Wochen und dem Festpreis. Und dann guckte er mich an, so sagte er mal, du sagst, das sind 2 Wochen, vollständig ein freigegebenes Lastenheft mir auf dem Tisch liegen. Wenn ich das meinen Ingenieuren gebe, die brauchen 6 Monate dafür. Ja, und dann merke ich so am Anfang so, oh, die Kunden, die sind sich nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Und dann bin ich mit denen eine Wette eingegangen. Ja, dann habe ich gesagt, ich gebe euch eine Erfolgsgarantie mit. Sprich, ich habe ja 50% Vorkasse und dementsprechend die zweite Teil, nachdem ich fertig geliefert habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich es nicht schaffe, nach 2 Wochen euch ein vollständiges, freigegebenes Ergebnis auf den Tisch zu legen, dann stelle ich die zweite Rechnung nicht. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, okay, straight. Wenn er sich traut, dann wird er das wohl auch können. Was sind die Vorteile jetzt für dich als Freiberufler, als Unternehmerin, Unternehmer? Ja? Du bist komplett raus aus diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad, diesem goldenen Hamsterrad, in dem wir alle stecken. Super spannend. Damals schon habe ich meine komplette Zusammenarbeit mit dem Kunden virtualisiert. Ja, das heißt, ich habe auch alle Workshops online gemacht. Ja, ich hatte keinen Reisezirkus mehr. Ja, der Lockdown im März 2020, das war schon für mich seit Jahren normales Arbeiten. Der einzige Unterschied, den ich jetzt plötzlich hatte, dass ich mit 3 Kindern zu Hause Schule gespielt habe. Aber Business lief schon seit Jahren so. Ja. Ich kann, und das ist das richtig Geniale, wenn du diesen Schritt machst in Richtung Product as Service Geschäftsmodell, du kannst eine echte Marke aufbauen. Ja, ich bin damals Mr. Lastenheft Europa gewesen. Ja, ich habe aus verschiedensten europäischen Ländern Anfragen bekommen, ob ich nicht ein Lastenheft für ihr Projekt schreiben kann. Richtig cool ist es, du kannst viel einfacher automatisieren. Du hast ja dein meisterliches Handwerk, du hast ein klares Vorgehen, ja, du hast dein Sternekochrezept und jetzt kannst du ganz bewusst gucken, okay, an welcher Stelle macht Automatisierung drin den Sinn. Und noch genialer ist es ja jetzt, wir können auch einen Schritt weiternehmen. Neben der Automatisierung, die mir schon damals extrem viel gebracht hat, kommt ja jetzt noch unser neuer Mitarbeiter dazu. KI und Agenten. Ja, das heißt, wir können viel, viel genialer skalieren auch noch eben über KI und Agenten. Man stellt sich natürlich immer wieder die Frage so, ja, ne, mein Kunde, der will aber eine individuelle Dienstleistung. Ich habe Lastenhefte geschrieben für die verrücktesten Dinge da draußen. Ja, für einen Logistik-Quadrocopter im Hamburger Hafen, für eine Fahrkarten-App der Verkehrsgesellschaft Halle, für einen Verkettungsroboter in einer Fertigung, einer Gießerei. Ja, ich habe alles Mögliche in den Fingern gehabt. Der kleine feine Unterschied ist jetzt nur gewesen, ich habe eine ganz klare, immer gleiche Vorgehensweise, wie ich innerhalb von 2 Wochen dieses Lastenheft erstellt habe. Der Inhalt, der ist aber individuell. Ich bin der Methodiker. Ich weiß, wie ich daraus ein professionelles Ergebnis mache. Und da gibt es ein paar wunderbare Beispiele. Dirk Leitsch ist Elektroingenieur und Menti in meiner Project Service Mastermind. Und als wir damals an seinem Project Service gearbeitet haben, kam relativ schnell klar raus, weißt du was, was er macht, was seine Spezialisierung ist, ist dieses CE-Kennzeichnung. Allerdings in Produktionsanlagen, ja, das heißt in Fertigung von kleinen und mittelständischen Betrieben. Also die CE-Kennzeichnung, was wir von der Kaffeemaschine kennen, genau das Ding. Hat bei mir auch im Podcast mehrmals dann darüber geredet. Ja, das heißt, er hat das hinterher dann geschafft, auf über 350.000 Euro Umsatz zu heben. Aber nicht nur das, was ja an sich schon geil ist. Er hat eine ganz klare Vorgabe, als er gestartet ist in die Selbstständigkeit. Er wollte sich schon ab dem ersten Jahr der Selbstständigkeit 40 Tage Urlaub leisten können. Hat es hinterher sogar geschafft, auch noch einen Schritt weiter zu gehen und hat nur noch eine 4-Tage-Woche. Und das ist diese Power, die dahinter ist, hinter diesem Geschäftsmodell, diese Möglichkeit, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis, Philipp Penkatzki. Philipp Penkatzki ist Steuerberater. Ja, und er kam dann bei mir vorbei und sagte, weißt du was, ich finde das ziemlich genial, was du da machst mit diesem, ne, wir machen uns da Dienstleistung ein Produkt. Ich will das auch für meine Kanzlei haben. Und was bei ihm am Ende herausgekommen ist als Product Service, er nennt das German Market Entry, Simplified. Ja. Der Hintergrund ist der, er kennt sich sehr gut aus, ja, wenn es darum geht, wenn internationale Dienstleistungsunternehmen in Deutschland einen Betrieb eröffnen wollen. Ja. Der Hintergrund ist der, gerade so ne, die deutsche Wirtschaft, wenn die einen Einkauf haben, ja, und dann kommst du mit einem Xingchang Shung Limited an und schickst da ein Angebot hin, da tun sich deutsche Einkäufer ziemlich schwer mit. Das heißt, die internationale Wirtschaft, die vor allem Dienstleister, die machen dann meistens einen Standort in Deutschland auf und damit können sie eine deutsche GmbH dann in ihrem Angebot halt reinschreiben. So. Und genau da hilft er ihnen, ja, weil die kennen sich nicht aus mit dem Steuergerecht, die kennen sich nicht aus, wie das Ganze läuft mit einem Unternehmen gründen, einer GmbH gründen und vor allem auch, was dann an Verlauferei dann eben mit den Banken und dem Bankkonto ist. Und das ist sein kompletter Product-as-Service. Ja. Das heißt, internationale Dienstleistungsunternehmen melden sich bei ihm, er kümmert sich um alles und stellt das Ding dahin und sagt, so, hier, Schlüssel fertig, ihr könnt damit jetzt losziehen und wirtschaften. Und da habe ich noch ein spannendes Beispiel aus der Praxis, Sarah Böning. Sarah Böning ist Diplom-Betriebswirtin und war damals Head of Recruiting bei Porsche Consulting. Und ihr Project as Service ist ein Recruiting-Fahrplan in 4 Wochen. Was ist der Hintergrund? Als Sarah damals noch als Head of Recruiting bei Porsche angestellt war, hatte sie den Auftrag vom Vorstand, sie soll innerhalb von einem Jahr über 1000 neue Berater einstellen. Und das hat sie auch geschafft. Ungefähr 1400 Leute hat sie innerhalb von 12 Monaten eingestellt. Damit hatte sie für sich ein super klares Sternekochrezept an sich in ihrem Kopf schon drin, wie sie vorgegangen ist. Und genau das hat sie dann, als sie sich selbstständig gemacht hat, als ihre Kern ihrer Leistung für die Unternehmen. Ja, dass die wissen, sie nennt das immer Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Weil das war nämlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt damals bei Porsche. Du kannst ja viele Leute einstellen, gerade wenn du so im Beratungsbusiness bist. Ja, aber wie viele gehen dann hinterher wieder? Das heißt, du musst ja. Na, und sie wollte das nicht. Sie wollte Recruiting machen, viele Leute einstellen, aber sie sollen noch bleiben. Ja? Und das ist ein super cooler Product Service, der mittlerweile sehr erfolgreich da draußen am Markt unterwegs ist. So, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie hängen wir denn da jetzt ein schickes Preisschild dran? Und das genau ist das Thema der nächsten Episode. Value Pricing, wie du ein Angebot erstellst, das deinem Wert entspricht. In diesem Sinne, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.